Warum habe ich Jura studiert? Wo stehe ich heute? Warum bin ich jetzt Rechtsanwalt mit einem Spezialgebiet oder Richter einer besonderen Kammer? War das rückblickend die richtige Entscheidung? Hat sich das gelohnt? Und vor allem, habe ich was gelernt fürs Leben?
Willkommen zum Podcast Juristen mit Rechtsanwalt Marcel Sonnenberg.
Ich begrüße zu unserem heutigen Gespräch in meinem Podcast Frau Rechtsanwältin Liliane Krohmann. Sie ist 48 Jahre alt und seit 2003 als Rechtsanwältin tätig. Sie ist Fachanwältin für Insolvenzrecht, aber neben dem Insolvenzrecht vor allen Dingen im Schwerpunkt Erbrecht und natürlich im Familienrecht tätig. Hallo Liliane.
Hallo.
Die erste Frage, die ich an dich stellen muss, ist, du bist die erste Frau in meinem Podcast und der Podcast heißt Juristin. Und jetzt habe ich ja gelernt, in der gendergerechten Sprache, ich müsste ja eigentlich JuristInnen nennen. Mhm. Ja oder nein?
Nein.
Nein, muss ich nicht. Gut, dann lasse ich es erstmal so, wie es ist. Also herzlich willkommen zum Podcast. Ich würde mich freuen, wenn du ein bisschen erzählen könntest, was ist nach dem Abitur passiert?
Also ich habe natürlich Abitur gemacht, hier in Gießen an der Wirtschaftsschule. Die hieß damals noch Friedrich-Feld-Schule und ist heute das Gymnasium am Oswaldsgarten. Da habe ich Abitur mit Wirtschaftsschwerpunkt gemacht. Und danach habe ich dann sofort angefangen, hier in Gießen Jura zu studieren.
Und das war auch gleich klar, es muss Jura sein, oder? Gab es da schon Überlegungen?
Ich habe das während des Gymnasiums immer hin und her überlegt. Ist es eher Wirtschaft oder soll es doch Jura sein? Und eine Alternative hatte ich nicht. Das waren so die zwei Richtungen.
Und dann Jura.
Genau.
Und dann hast du das erste Examen auch in Gießen gemacht.
Genau.
Und das Referendariat?
In Bayern.
In Bayern? Mhm. Warum in Bayern?
Also nach meinem Examen war ich auf der Suche nach deinem schnellstmöglichen Referendarsplatz. Und selbst als Landeskind hätte ich hier in Hessen 6 Monate warten müssen. Und Bayern hat sofort eingestellt. Also bin ich nach Bayern gegangen.
Also sag und pack, ab nach wohin in Bayern?
In Landshut in Niederbayern.
Und wie war's da?
Es war ein Fehler.
Echt?
Ja. Also, da wir ja hier den Podcast machen, um aufzuzeigen, was läuft gut und was nicht, kann ich jedem eigentlich nur raten, in dem Bundesland, wo er das erste Examen gemacht hat, auch unbedingt das zweite zu machen, weil der rechtliche Unterschied zwischen Hessen und Bayern war schon so riesig, dass ich echt einen Kampf hatte. Also, neues Landesrecht musste ich lernen, das konnten die Kollegen natürlich schon alle. Wir haben in Bayern 11 Klausuren in der im zweiten Examen
gestanden. Stimmt, ich erinnere mich, die hatten wesentlich mehr Klausuren.
Ja, an 11 aufeinanderfolgenden Werktagen, nicht so wie hier in Hessen, 2 Tage, 1 Tag Pause, noch 2 Tage, nein, am Stück durchgehend.
Ja.
Ja.
Und dann auch die sprachliche Hürde?
Ja. Ja. Okay. Genau, ja, war durchaus schwierig. Ich war im Sitzungsdienst für den Staatsanwalt in Eggenfelden und ich hab die Zeugen nicht verstanden. Der Richter hat das gemerkt und hat mir dann immer so übersetzt.
Ja, er meint das und
ja,
das.
Genau, ja, dass ich überhaupt wusste, was die da sagen. Also es war tatsächlich schwierig.
Aber du hast das zweite Examen in Bayern geschrieben und dort bestanden.
Ja.
Aber das ist doch eine tolle Leistung dann.
Ja.
Also
das war schlecht, ne? Aber
ja, gut.
Bestehen war das Ziel dann, ja.
Und dann nach dem zweiten Examen bist du zurückgekommen nach Gießen oder dort in Bayern geblieben?
Nicht klar. Ich bin erstmal nach Essen-Wuppertal in die Region, weil mein Lebensgefährte dort lebte. Aber ich habe dann da keine Arbeit gefunden und habe dann entschieden, okay, wenn ich mich selbstständig mache und dieses Risiko eingehe, dann nur in meiner Heimatstadt Gießen.
Und für ein Unternehmen zu arbeiten, kam nicht in Betracht? Oder hat dich niemand genommen? Oder war der Arbeitsmarkt damals schlecht?
Also ich wollte als Anwältin tätig sein.
Ach, du wolltest das?
Ja, genau. Und was anderes wollte ich nicht. Dafür habe ich nicht studiert. Ich wollte die Robe tragen, also
so,
die ich als Ehre empfinde.
Ja.
Und nicht wie Kollegen, die immer sagen, wir müssen eine Robe anhaben. Nein, wir haben dafür hart gearbeitet und ich möchte die auch tragen. Und deswegen wollte ich auch Anwältin.
Das heißt, du wolltest, wie man so schön sagt, forensisch tätig sein, also am Gericht mit Robe.
Genau.
Und, ah, okay. Und deswegen auch als selbstständige Rechtsanwältin. Ja, und war dann schon klar, in welchem Rechtsgebiet du tätig sein wirst? Gab es einen Fokus, dass du gesagt hast, ich will auf jeden Fall im Familienrecht tätig sein? Oder?
Nee, da war ich ganz offen, weil ich habe keine Familie, wo ich in die Kanzlei einsteigen konnte, wo schon mein Weg geebnet war, sondern ich habe ein Schild an die Tür gehängt und habe gesagt, so, jetzt kann's losgehen. Und dann habe ich mal gewartet, wer so kommt. Und was kam, habe ich gemacht.
Und wie hast du das am Anfang finanziert? Gab's
über Kredit.
Kredit. Mhm. Gab es damals schon Förderung durchs Arbeitsamt?
Ich war eine Ich-AG damals.
Stimmt, das gab es ja damals, die sogenannte Ich-AG.
Genau.
Da warst du eine von.
Ich war.
Das ist ja spannend. Okay, ein Schild an die Tür und hast gesagt, ich mache, egal was kommt, ich bin Anwältin für alle. Genau. Ich mache das.
Ich habe dann natürlich die Gerichte abgeklappert, Strafverteidigungen gemacht, die man ja vom Gericht zugewiesen bekommt. Und alles, was irgendwie bei mir geklopft hat, habe ich angenommen.
Und dann hat sich irgendwann das Insolvenzrecht herauskristallisiert als das, was dir am ehesten liegt? Oder wie ist das gekommen, dass du Fachanwältin für Insolvenzrecht geworden bist?
Also das ist ganz lustig. Dadurch, dass ich in Bayern mein Examen gemacht habe und da ganz viel Repetitorium benötigte, um meine Lücken zu schließen, habe ich neben dem Referendariat arbeiten dürfen und müssen, um diese Sachen bezahlen zu können.
Ja.
Und da hing bei uns im Referendarzimmer eine Anzeige von einem Insolvenzverwalter aus München, der suchte Hilfe. Und da habe ich mich beworben und mit dem zusammen habe ich also mein erstes Insolvenzverfahren bearbeitet. Das war die Insolvenz eines Notars.
Ach.
Ja. Mhm. Und da hatte ich dann entsprechende Vorkenntnisse. Und dann habe ich zufällig abends hier in Gießen den Herrn Jesse kennengelernt. Das war der damalige Insolvenzrichter hier in Gießen. Und ich wusste das gar nicht. Aber wir haben uns unterhalten und irgendwie sagte er dann am Ende des Abends so, ich bin übrigens hier der Insolvenzrichter in Gießen, schenken Sie mir doch mal eine Bewerbung. Und ab da habe ich Insolvenzverfahren bekommen.
Ach was. Mhm. Und dann hast du angefangen, im Insolvenzrecht mehr und mehr tätig zu werden. Und Wie kam es dann, dass du jetzt im Erbrecht und Familienrecht tätig bist?
Das hat sich einfach so entwickelt. Also Erbrecht fand ich immer schon interessant. Und mein Vater ist auch früh verstorben. Da hatte ich dann viel auch damit Kontakt. Und dann entwickelte sich das automatisch.
Und was würdest du heute sagen, wie du tätig bist? 50% Insolvenzrecht, 50% Erb- und Familienrecht oder ein anderes Verhältnis?
Nee, kann man so sagen. Also die rein anwaltliche Tätigkeit, Familien- und Erbrecht ist etwa 50 und in so auch.
Mhm. Mhm. Und jetzt bist du ja, wenn man das so sagen darf, schon 20 Jahre in dem Beruf tätig. Würdest du sagen, das waren leichte 20 Jahre? Waren das schöne 20 Jahre?
Also ich würde sagen, es waren schwere 20 Jahre.
Ja?
Ja, weil es ist ein stetiger Kampf. Als Selbstständiger hast du nicht die Möglichkeit zu sagen, boah, mir geht's heute mal schlecht, ich kann nicht mehr oder ich muss mal eine Pause machen. Auch die Insolvenzgerichte erwarten, dass man immer Gewehr bei Fuß steht. Man darf da also gar nicht sagen, oh hier, ich habe gerade 3 kranke Mitarbeiter, ich habe einen Engpass, das gibt's nicht. Mhm. Man muss die Arbeitsleistung bringen und das macht's schwer, finde ich. Und im Familien- und Erbrecht, da ist es ganz lustig, da haben die Mandanten eher Angst, wenn ich sage, ich fahre jetzt mal 10 Tage in Urlaub. Oh mein Gott, wie, sie sind weg? Und wer kümmert sich denn dann?
Ja.
Und da muss man tatsächlich also erst immer wieder beruhigen und sagen, hier ist alles safe und ich habe einen Vertreter und es passiert nichts und nur die Ruhe.
Aber du machst trotzdem weiter in deinem Job.
Genau.
Und wenn ich die Worte richtig... Wenn ich richtig zugehört habe, dann würdest du auch sagen, Work-Life-Balance war jetzt nicht so optimal die letzten 20 Jahre.
Genau.
War nicht so. Und finanziell betrachtet, kannst du sagen, das war in Ordnung? Oder würdest du sagen, na, wenn ich es nochmal machen würde, würde ich vielleicht mich anstellen lassen oder würde in eine Großkanzlei gehen oder würde mich mit Kollegen zusammentun?
Also ich glaube, ich würde es, wenn ich Anwältin werden würde, noch mal so machen, weil es mir einfach nicht liegt, in der Großkanzlei von morgens um 8 bis abends um 10 arbeiten zu müssen, wo man komisch angeguckt wird, wenn man um 8 schon mal nach Hause geht, so nach dem Motto, wie, Sie gehen schon. Und das ist da so, ja, das sollten wir mal nicht vergessen. Und ich wusste, als ich mein Schild an die Tür gehängt habe, das wird ein harter Weg, Und jetzt, heute hier, nach 20 Jahren, würde ich sagen, dass es sich finanziell rechnet.
Ja.
Ja, ich hatte auch schlechte Jahre, wo man dann gedacht hat, boah, eigentlich habe ich die Kredite gerade abbezahlt. Und dann kam irgendwie riesen IT-Umstellung, dann muss man wieder das Geld in die Hand nehmen. Und das sind schon so Sachen, mit denen ich kämpfe.
Ja, ich kann das ein Stück weit nachvollziehen. Als ich damals anfing, mich selbstständig zu machen, hat mir ein älterer Kollege gesagt, also man braucht mindestens 5 bis 7 Jahre, bis man überhaupt in den positiven Bereich kommt. Und dann dachte ich damals, ach Gott, lass den alten Mann reden, der wird wohl da nicht mit Recht haben. Heute würde ich auch sagen, ja, es dauert seine Zeit, bis man in den Bereich kommt, dass es ein Umsatzvolumen gibt oder abrechenbares Volumen gibt, zu sagen, das deckt sich hier wirklich so, dass es mir gefällt. Das dauert seine Zeit. Ja. Genau. Da darf man nicht so blauäugig rangehen.
Also ich fand es am Anfang, und auch heute muss ich mich immer noch mal da wirklich zusammenreißen, schwierig, meine Rechnungen auch so zu stellen, wie sie sein müssen, ja, wo man denkt, boah, das ist in der Summe jetzt schon mal riesen viel Geld.
Ja.
Und da erschreckt sich dann bestimmt der Mandant, wenn das jetzt kommt. Das ist tatsächlich schwierig. Das soll man gar nicht so unterschätzen. Weswegen ich es jetzt heute auch in jedem Fall immer so mache, dass ich eine Vorschussrechnung habe. Dass die Mandanten also wirklich ganz, ganz, ganz konkret wissen, was kommt, ja, welche Gebühren habe ich und was kostet mich das im schlimmsten Fall. Das ist, ich glaube, das kommuniziert gar nicht jeder Kollege so deutlich, wie ich das tue.
Ja, ich glaube, wir haben auch keine gute Lobby. Also wenn man zum Hausarzt geht, dann haben die meisten Versicherten den Vorteil, sie sehen die Rechnung nie, weil die sofort zur Krankenkasse geht. Und die Privatversicherten bekommen die Rechnung. Gut, die sehen, oh Gott, für die Viertelstunde habe ich jetzt 120 Euro bezahlt.
Ja.
Die wissen das. Aber dem Normalbürger ist nicht klar, was der Selbstständige abrechnen muss, damit das überhaupt funktioniert.
Ja.
Den Friseur kennt er vielleicht und weiß, was der Friseur so nimmt. Oder vielleicht der Fliesenleger. Aber bei dem Anwalt ist das schwer abschätzbar. Wenn wir dann sagen, wir brauchen die Stunde aber ab 100 Euro aufwärts, wird das schwierig.
Ja, vor allem ist unsere Arbeitsleistung auch nicht sichtbar.
Genau, wir bauen ja keinen Tisch.
Genau.
So ist das ja. Ja, das stimmt. Gut, vielen Dank bis dahin. Jetzt zu meinem kleinen Aufhänger in diesem Podcast. Gibt es denn einen Fall in deiner Karriere oder eine Geschichte, wo du sagen würdest, das hat mich nachhaltig beeindruckt, oder das ist mir im Gedächtnis geblieben, oder das ist ein Fall, den möchte ich gerne erzählen, um den Kollegen, Kolleginnen oder den Studenten mal zu zeigen, wie es in meinem Beruf so abgelaufen ist.
Also ich habe natürlich gewusst, dass diese Frage kommt und habe ganz lange darüber nachgedacht, welcher Fall hier vielleicht interessant ist. Ich habe einen ausgesucht aus dem Insolvenzbereich. Da habe ich eine Schuldnerin gehabt, das war eine Lehrerin, eine ältere Dame. Ich habe die besucht und habe geguckt, wie sieht's bei der in der Wohnung so aus, ist da irgendwas fändbar, war alles total unauffällig. Und dann wurde ich im Rahmen dieses Verfahrens als Zeugin in einer Strafsache gegen diese Frau geladen. Und als Zeugin befragt und in diesem Zusammenhang kam dann halt raus, dass also eine Bank hier gesagt hat, boah, das ist eventuell ein Geldwäscheverdacht, weil da so viel Geld auf einem Konto ein- und ausgeht. Und das habe ich dann recherchiert, klar, weil ich muss ja Indizien im Insolvenzverfahren auch nachgehen. Das Finanzamt war auch kooperativ und es stellte sich dann heraus, dass diese Frau also in 18 Fällen eine Steuererklärung abgegeben hat, hat diese Steuerguthaben an ihren Sohn abgetreten, auf dessen Konto auszahlen lassen und dann hat sie darüber verfügt. 124.000 Euro Insolvenzmasse, die weg waren.
Respekt.
Ich habe dann alle, die irgendwie von dem Geld was bekommen haben, verklagt auf Rückzahlung sozusagen. Aber es war nichts zu holen oder wir haben uns halt verglichen, damit ich zumindest irgendwas wieder in der Masse hatte. Und diese Lehrerin, die haben wir auch vorgeladen zum Insolvenzgericht, dass die mal Auskunft gibt. Ne? Was hat sie sich dabei gedacht und wo ist denn das Geld? Die hatte also Gedächtnisverlust. Die wusste gar nicht, wovon wir reden. Und nee, das weiß sie nicht. Und so zwischendrin sagte sie dann, ja, also selbst wenn ich mich noch erinnern könnte, würde ich es nicht sagen, weil ich entscheide, welcher meiner Gläubiger berechtigt ist, Geld zu bekommen und wer nicht.
Ja.
Das habe ich dann im Schlussbericht auch alles so dargestellt. Zwei Gläubiger haben einen Versagungsantrag gestellt. Und da ist die gute Dame hingegangen und hat die bezahlt. ich vermute ja fast sogar noch aus diesen 125.000
Euro. Aus den Resten,
ja, und dann haben die ihren Versagensantrag zurückgenommen und die hat Restschuldbefreiung bekommen.
Das ist spannend.
Gell? Also da war 6 Jahre, habe ich echt gearbeitet und habe gedacht, boah, das kann auf keinen Fall eine Restschuldbefreiung geben. Und dann steht man da am Ende, wurde von der angelogen, ne? Also wirklich massiv. Und die ist da rausgegangen, locker flockig und war schuldenfrei.
Und die hat sich auch nie dazu geäußert, wie sie auf die Idee kam, sondern sie hat einfach, das ist meine Entscheidung, ich verwalte mein Vermögen, fertig.
Naja, sie war schon der Meinung, dass diese Verbindlichkeiten, die sie hatte und wegen der sie in die Insolvenz musste, dass das also nicht gerechtfertigt war, dass man sie abgezockt hat.
Ja.
Und so war, das war die Ursache für ihre Handlung.
Schön. Da kann man mal sehen, dass die Theorie und die Praxis doch oft weit auseinander liegen. Wir drohen den Schulden dann immer und sagen, da versage ich Ihnen die Restschuldbefreiung, wenn Sie dies und wenn Sie jenes, aber am Ende aller Tage.
Wenn die Gläubiger das nicht durchziehen, also Anträge stellen und auch sagen, so, und jetzt reicht's, dann sind uns die Hände gebunden und dann ist unsere Arbeit eigentlich für umsonst.
Und da geht's auch gar nicht mehr ums Prinzip, wenn das Geld auf dem Tisch liegt.
Ja.
Sonst geht's immer ums Prinzip, aber wenn bezahlt wird, dann ist doch egal.
Ja,
ist doch bezahlt, ist doch, ja. Schöne Geschichte. Also vielen Dank für die Geschichte.
Gerne.
Und hast du noch einen abschließenden Tipp?
Für alle, die uns zuhören,
ja,
wäre mein Tipp, dass wenn man den Weg als Jurist einschlägt und der ist steinig, so wie es bei mir war, dann soll man sich also von irgendwelchen Rückschlägen nicht entmutigen lassen. Weil bei mir und in meinem Lebensweg war es eigentlich immer so, dass selbst wenn ich gedacht habe, boah, das war jetzt wieder ganz schlecht oder ich hatte einen Rückschlag oder ich musste mich wieder aufraffen und von vorne anfangen, es hatte immer irgendwas Positives im Nachhinein. Ich habe aus den Fehlern nach Bayern zu gehen zum Beispiel, meine heutige Arbeit, ja, wäre ich nicht nach Bayern gegangen, hätte ich für keinen Insolvenzverwalter gearbeitet.
Ja.
Und aus diesen Krisen und Rückschlägen habe ich immer was Positives mitgenommen und es hat sich im Nachhinein immer gezeigt, das hatte was Gutes. Und da soll man dran glauben und weitermachen.
Das finde ich schön. Das ist ein schöner Satz. Vielen Dank für das Gespräch und alles Gute für die Zukunft.
Dankeschön.
Vielen Dank fürs Reinhören und ich hoffe, ihr abonniert diesen Kanal und hört das nächste Mal auch wieder rein. Bis zum nächsten Mal, euer Marcel Sonnenberg.